SWR 2 aktuell.
Mit Petra Waldvogel einen schönen guten Abend. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Die Ballonkrise, neue Belastung für die US-chinesischen Beziehungen, Friedensmission in Afrika, Papst Franziskus im Südsudan und zum Weltkrebstag heute, Früherkennung rettet Leben. Doch zunächst die Ballonkrise. Während Meteorologen in den US-Nachrichtensendern normalerweise nur übers Wetter sprechen, sind aktuell viele zu Ballonjägern geworden. Sie verfolgen die Bahn des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über Nordamerika, der für die Absage der China-Reise von US-Außenminister Blinken gesorgt hat und die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter belastet. Ob es nun ein oder sogar zwei oder mehrere Ballons sind, das ist eher nebensächlich. Die Krise ist da. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Laut Augenzeugen und US-Medienberichten wurde der chinesische Ballon inzwischen über North Carolina gesichtet. Offiziell bestätigt ist dies nicht. Trifft es zu, könnte der Ballon auf seinem Weg von West nach Ost bald den Atlantik erreichen, also über Wasser fliegen. Militärexperten spekulieren, dass Präsident Joe Biden dann doch noch den Befehl geben könnte, den Ballon abzuschießen. Dies ist eine Frage für den Präsidenten, sagt David Deptula, früher bei der US-Luftwaffe, jetzt an der Forschungseinrichtung Mitchell Institute for Aerospace Studies im Fernsehsender CNN. Ich denke, Präsident Biden wird den Ballon eher weiterfliegen lassen. Meiner Meinung nach hätte er längst abgeschossen werden müssen, schon bevor er in den US-Luftraum eintrat. Der Militärexperte spiegelt damit die Forderungen vor allem von US-Republikanern, die Präsident Joe Biden vorwerfen, nicht entschlossen und hart genug gegenüber China aufzutreten. Das kommunistische China ist unser Feind. Biden muss aufwachen, hat er etwa der republikanische Senator Tim Scott auf Twitter geschrieben. Bei CNN sagte auch der China-Experte und Buchautor Gordon Chang:
We should have shot this down because by not doing that,
wir hätten den Ballon abschießen sollen, denn indem wir das nicht tun, überzeugen wir die Chinesen davon, dass wir nicht dazu in der Lage, also schwach sind. Das ist es, was sie bereits glauben. Das ist die Propagandalinie Pekings seit mehr als 2 Jahren. Außenminister Antony Blinken hatte mit der Absage seiner für die nächsten Tage geplanten China-Reise reagiert. Blinken nannte das Verhalten der chinesischen Führung unverantwortlich.
The presence of this surveillance balloon in US airspace is a clear violation of US sovereignty and international law.
Dass sich dieser Spionageballon im US-Luftraum befindet, ist ein klarer Verstoß gegen unsere Souveränität und internationales Recht, so der US-Außenminister. Washington bleibt dabei, dass es sich eindeutig um einen Ballon zu Spionagezwecken handelt, auch wenn die Führung in Peking weiter von einem Wetterballon zu Forschungszwecken spricht, der vom Wind abgetrieben worden sei. Zu Angaben des US-Verteidigungsministeriums von gestern, über Lateinamerika sei ein zweiter chinesischer Ballon gesichtet worden, gibt es keine neuen offiziellen Angaben. So bleiben in dieser Ballonkrise aktuell mehr Fragezeichen als klare Antworten. Klar ist, das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den Großmächten USA und China ist noch ein Stück schwieriger geworden. Die innenpolitische Debatte in den USA, wer gegenüber dem Hauptrivalen China am meisten Härte zeigt, nimmt erneut an Fahrt auf.
Aufregung in den USA und die chinesische Staats- und Parteiführung. Sie kommentierte die Absage der Reise von Antony Blinken nach China auf Anfrage unseres Pekinger Korrespondentenbüros nur knapp, gelassen und überraschend. Keine der beiden Seiten hätten jemals einen Besuch des US-Außenministers angekündigt. Man respektiere aber die jüngste Aussage der USA, steht auf der Seite des chinesischen Außenministeriums. Und Peking beharrt weiter auf der Versehensversion. Benjamin Eisel berichtet.
China bestreitet, dass es sich um einen Spionageballon handelt und spricht von einem zivilen Ballon, insbesondere für die Wetterbeobachtung. Dieser sei versehentlich in den US-Luftraum geflogen. Chinesische Staatsmedien melden, Wang Yi habe in dem Telefonat mit Blinken vor Missverständnissen gewarnt sowie grundlose Spekulationen zurückgewiesen. Der Ballon war in großer Höhe über dem Bundesstaat Montana im Norden der USA entdeckt worden. Das US-Verteidigungsministerium schätzt die Gefahr, die von dem Ballon ausgeht, als gering ein. Doch für das ohnehin extrem schlechte Verhältnis zwischen den USA und China ist der Vorfall ein herber Rückschlag. Konflikte gibt es viele. Der Streit über die demokratisch regierte Insel Taiwan, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, chinesische Menschenrechtsverletzungen im Landesteil Xinjiang, der US-Versuch, China vom Zugang zu hochleistungsfähigen Mikrochips abzuschneiden. Beobachter hatten gehofft, dass sich China und die USA durch den Besuch Blinkens etwas annähern.
Der Papst in Afrika, SWR 2 aktuell. Im vergangenen Sommer haben ihn seine Ärzte noch gestoppt. Doch jetzt besucht Franziskus trotz anhaltender gesundheitlicher Probleme in dieser Woche zwei Länder in Afrika. Die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan. Der Papst, so heißt es im Vatikan, wollte diese Reise unbedingt, um die Welt auf das dramatische Problem des Hungers und der vergessenen Kriege hinzuweisen.
Wir sind aufgerufen, mit allen zusammenzuarbeiten, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und die Ränke des Hasses zu zerschlagen.
So die Botschaft des Papstes im Kongo, wo er am Montag zunächst eingetroffen ist. Seit gestern ist Franziskus nun im Südsudan, dem Land, das als zweitärmstes der Welt gilt. Thilo Spaniel ist unser Korrespondent für den Südsudan. Herr Spanel, im Kongo wurde Papst Franziskus Anfang der Woche geradezu frenetisch empfangen. Über 1 Million Menschen kamen zu einer Messe mit ihm. Wie war die Stimmung bei seiner Ankunft im Südsudan? Auch so euphorisch?
Ja, würde ich schon sagen, vor allem hoffnungsvoll. Ganz so viele Menschen haben ihn nicht begrüßt, aber es waren schon einige in den Straßen Jubas, der Hauptstadt des Südsudans, unterwegs. Sie haben Fahnen geschwenkt, gesungen und eben den Papst begrüßt. Und in der südsudanesischen Hauptstadt, da waren auch überall Plakate und Banner zu sehen mit dem Konterfei des Papstes. Also die überwiegend christliche Bevölkerung, die macht sich eben große Hoffnungen, dass dieser Papstbesuch wirklich etwas verändern kann.
Aber viele Hoffnungen kann man ja haben, die sich mit diesem Besuch verbinden, vor allem Frieden. Das hat Papst Franziskus ja immer wieder selbst betont. Aber was konkret erwarten sich die Südsudanesen vom Papst?
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Frieden auf jeden Fall. Das ist mit einer der größten Punkte, den sich, glaube ich, viele Südsudanesen und Südsudanesinnen wünschen. Kurz nach der Unabhängigkeit des Südsudans ist das junge Land nämlich in einem schweren Bürgerkrieg versunken. Folgedessen sind Hunderttausende Menschen gestorben bei den Kämpfen um die Macht, die da von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausgetragen wurden. Und ein zweiter Wunsch ist, dass die Leute sich ein Ende der Nahrungsmittelkrise wünschen. Etwa 1,7 Millionen Menschen, die leiden im Südsudan unter akutem Hunger. Das hat die Welthungerhilfe mitgeteilt. Das sind etwa dreimal so viele Menschen, wie in Stuttgart leben. Ich finde das immer schwierig vorstellbar, aber ich glaube, das fasst es etwas besser in Zahlen.
Über den Hunger, über die humanitäre Lage im Südsudan reden wir gleich noch. Kommen wir nochmal auf den Frieden. Sie haben es gesagt, ein Bürgerkrieg. 2018 wurde der aber mit einem Friedensabkommen beendet. Und trotzdem beherrscht immer noch Gewalt das Land. Worum geht's denn bei diesen sogenannten Stammeskonflikten?
Also im Südsudan, da leben ungefähr 60 unterschiedliche ethnische Gruppierungen. Das macht das Zusammenleben nicht immer leicht. Bei diesen Auseinandersetzungen, da geht es auf der einen Seite oft um Grundsätzliches. Also wem gehört welches Gebiet, welches Weidefläche für Vieh, wer hat Zugang zu begehrten Wasserquellen. Und weil viele dieser Gruppen eben bewaffnet sind, kommt es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen mit vielen Toten. Gerade am Tag, bevor der Papst im Südsudan angekommen ist, da sind bei Auseinandersetzungen zwischen Viehhirten und Rebellen etwa 27 Menschen ermordet worden. Also man merkt, dass da die Gewalt immer wieder aufflammt. Außerdem herrscht in vielen Regionen des Südsudans immer wieder das Prinzip der Blutrache. Und das befördert natürlich dann eine unendliche Spirale der Gewalt mit andauernden Racheakten. Aber man muss auch sagen, dass diese ethnischen Gruppierungen oft im politischen Kampf manipuliert werden. Also dass sie gegeneinander aufgehetzt werden im Ring um die Macht im Südsudan.
Also dass der Staat sozusagen sich derer bedient und gleichzeitig aber auch gar nichts entgegensetzen könnte, weil es gar keinen wirklich funktionierenden Staat gibt im Südsudan?
Ja, die Ursache und Folge ist da ein bisschen schwer zu benennen. Also wegen der bewaffneten Auseinandersetzung gibt es keinen souveränen Staat, das stimmt. Und weil es eben keinen souveränen Staat gibt, nimmt die Gewalt und auch die Korruption in dem Land kein Ende. Also es bedingt sich beides gegenseitig.
Gewalt, Korruption und Hunger. 1,7 Millionen Menschen, haben Sie vorhin gesagt, Herr Spanjel, sind akut von Hunger bedroht. Was heißt das?
Man muss sich so vorstellen, dass sowieso Mahlzeiten oft weggelassen werden. Also es gibt nicht drei Mahlzeiten, sondern nur noch zwei. Das Fleisch gibt es sowieso nicht. Und man versucht irgendwie auf die möglichst günstigsten und einfachsten Lebensmittel sich zu beschränken. Das heißt aber auch oft, dass viele gar nicht genügend Nährstoffe bekommen, oft eben viel zu dünn sind und deswegen auch Krankheiten sehr verbreitet sind.
Der Papst bringt Hoffnung. Er kann appellieren, bitten, immer wieder mahnen. Aber politisch wirklich aktiv werden kann er nicht. Gibt es denn überhaupt Hoffnung? Kann sich die Situation zum Guten wenden? Sehen Sie da Ansatzpunkte?
Also die Hoffnung wird immer wieder erschüttert. Es gibt immer wieder Gewaltausbrüche. Die Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Stämmen im Land, die nehmen nicht wirklich ab. Und auf der anderen Seite gibt es aber genug Bodenschätze, um zum Beispiel die Leute mit genug Nahrung und auch Hilfe zu versorgen. Aber das Geld, was aus dem Verkauf der Bodenschätze gewonnen wird, das fließt eben in die Taschen einer kleinen politischen Elite. Da müsste man ganz dringend ran. Aber immerhin eine gute Nachricht gibt es. Die Vereinten Nationen haben festgestellt, dass die Gewalt zwischen den Konfliktparteien zurückgegangen ist, die damals den Friedensvertrag 2018 unterschrieben haben. Das ist immerhin etwas. Also es zeigt, dass eine solche Vereinbarung etwas bringen kann. Und es ist auch ein gutes Zeichen, dass der Papst jetzt in den Südsudan reist und nochmal darauf pocht und diesen Frieden noch einmal verstärken will.
Informationen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten Thilo Spanjel. Der Papst auf Friedensmission. Die vergessenen Kriege in Afrika möchte er wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit bringen. Verdrängt wurden sie zuletzt vor allem durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der vor bald einem Jahr begann. Vor allem um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine dauern die erbitterten Kämpfe an. Unterdessen soll es nach russischen Angaben einen größeren Gefangenenaustausch gegeben haben. 63 Soldaten seien zurückgeholt worden, hieß es in Moskau. Die Ukraine bestätigte den Austausch und sprach von 116 ukrainischen Soldaten, die unter anderem in Mariupol und Bachmut in Gefangenschaft geraten waren. Zur Unterstützung der Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew auch offiziell neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Bis zum 24. Februar solle ein zehntes Sanktionspaket fertiggestellt werden, so von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Schon ab morgen gilt in der EU, den G7-Staaten und in Australien ein Preisdeckel für russische Ölprodukte. Er liegt bei etwa $100 pro Barrel für Diesel und $45 je Barrel für Heizöl. Für das Studio Moskau berichtet Frank Eichmann.
Energieminister Nikolai Schulginow gab sich vor Inkrafttreten des Preisdeckels betont gelassen. Es gäbe keinen Grund zu der Annahme, dass wegen des Embargos die Erdölproduktion oder Verarbeitung drastisch reduziert werde. Der Preisdeckel gilt mit wenigen Ausnahmen. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, sagte zu den erwarteten Auswirkungen: Negativ. Das wird zu einem weiteren Ungleichgewicht auf den internationalen Energiemärkten führen. Wir werden natürlich Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen vor den Risiken abzusichern, die in diesem Zusammenhang entstehen. Der Preisdeckel für Ölprodukte folgt einem bereits im Dezember verhängten Höchstpreis für russisches Rohöl. Ziel ist es, Russland daran zu hindern, vom Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren. Außerdem soll die Stabilität der Energiemärkte gefördert werden. Als Reaktion hat Russland die Lieferung von Öl und Ölprodukten untersagt, wenn der Vertrag direkt oder indirekt eine Preisobergrenze vorsieht.
Russlands Einfluss zurückdrängen, auch wirtschaftlich. Das gelingt nur schwer und nicht immer, wie das Beispiel des Verkaufs des Flughafens Hahn jetzt zeigt. Der geht, wie es scheint, in die Zielgerade. Diese Woche wurde bereits bekannt, dass ein russischer Investor Interesse am Flughafen hat. Jetzt wurde erneut bekannt, auch ein Mainzer Immobilienunternehmen hat Interesse. Nach SWR-Informationen ist es so, dass beide einen Kaufvertrag unterschrieben haben sollen. Frage an SWR-Redakteur Sebastian Grauer. Gibt es denn weitere aktuelle Entwicklungen?
In der Tat, es gibt neue Entwicklungen und wir konnten herausfinden, dass es noch einen zweiten Käufer gibt, der ebenfalls den Kaufvertrag schon unterschrieben hat. Also es gibt den russischen Investor, der ebenfalls am Nürburgring in der Eifel aktiv ist, und es gibt die WR Holding, ein Mainzer Immobilienunternehmen, das Geschäftsräume und Wohnungen baut. Der Insolvenzverwalter hat das auch bestätigt, dass es zwei potenzielle Käufer für den Flughafen gibt. Man will sich damit absichern, denn der Verkauf an den russischen Investor, der muss ja noch vom Bundeswirtschaftsministerium genehmigt werden, sagt der Insolvenzverwalter. Und sollte das Ministerium kein grünes Licht für diesen Verkauf geben, so hätte man Plan B, das wäre dann die WR Holding, an die man dann direkt den Flughafen verkaufen könnte.
Und wer genau ist diese WR Holding?
Ja, hinter der Holding steht der Investor Wolfram Richter. Er ist insbesondere im Rhein-Main-Gebiet bekannt. Er ist dort schon seit vielen Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Er baut Wohnungen und Geschäftsflächen aus. Eines seiner bekanntesten und umstrittensten Projekte dürfte dabei der Rhein-Selz-Park sein in Nierstein. Dabei handelt es sich um eine ehemalige US-amerikanische Kaserne, die er 2014 gekauft hat. Und dort soll jetzt nach langem Hin und Her ein Rechenzentrum aufgebaut werden. Es handelt sich bei dem Rhein-Selz-Park übrigens um eines der größten Konversionsprojekte in Rheinland-Pfalz. Aber zur ganzen Wahrheit gehört dann auch, dass in dem Park die Geschäfte zuletzt nicht so richtig rund liefen. Aktuell gibt es dort einen Streit um Müllentsorgung und eine Offroad-Strecke. Die Stadt Nierstein will sie nicht, Investor Richter will sie bauen und hat deswegen sich auch schon juristisch gewehrt.
Zwei potenzielle Käufer, und wie geht's jetzt weiter?
Am kommenden Dienstag ist in Bad Kreuznach ja nochmal eine Gläubigerversammlung. Der Insolvenzverwalter wird dann über den aktuellen Stand informieren. Wie es weitergeht, hängt auch maßgeblich von der Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums ab. Dort liegt aktuell der Ball, wenn man so will. Die Bundesbehörde muss grünes Licht für den Verkauf an den russischen Investor geben. Sollte der Verkauf an den jedoch scheitern, würde der Insolvenzverwalter vermutlich auf Wolfram Richter und seine WR Holding zurückkommen. Und Fakt ist aber auch, es ist jetzt die Zielgerade, auf der sich der Verkauf befindet. Wir dürfen davon ausgehen, dass es in wenigen Tagen zu einer endgültigen Entscheidung kommen wird. Und dann würde der Hahn einen neuen Eigentümer haben. Dass der Verkauf dieses Mal wieder am Geld scheitert, ist eher unwahrscheinlich, denn beide Interessenten haben nach SWR-Informationen die Kaufsumme bereits auf einem Konto hinterlegt.
Informationen von SWR-Redakteur Sebastian Grauer über einen weiteren Kaufinteressenten für den Flughafen Hahn. SWR aktuell, SWR 2 aktuell. Mit einem Thema, das uns auf die eine oder andere Art alle irgendwie angeht. Krebs. Für viele Menschen kommt die Diagnose unerwartet und oft zu spät. Am heutigen Weltkrebstag betont die Deutsche Krebshilfe deshalb auch erneut die Wichtigkeit von mehr Früherkennungsuntersuchungen und einem gesunden Lebensstil. Rauchen, Alkoholkonsum oder Übergewicht seien Risikofaktoren, sagte Krebshilfe-Vorstandschef Nettekofen im RBB. Durch entsprechende Verhaltensänderungen könne die Krebssterblichkeit um 75% verringert werden. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 500.000 Menschen an Krebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Bis zu 80% von ihnen können geheilt werden. Aber auch wenn die Krankheit besiegt ist, geht der Kampf weiter und das Leben wird nie wieder sein wie zuvor. Man muss mit der Krankheit leben, mit den Ängsten, Sorgen, aber auch mit Nachwirkungen durch Chemo und Bestrahlung. Spätfolgen sorgen bei manchen dazu, dass sie den Alltag nicht mehr meistern können. Am Tübinger Uniklinikum gibt es deshalb eine spezielle Sprechstunde für junge Menschen.
Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Michaelis.
Pia Seiler, eine junge, hübsche Frau mit langen, dunklen Haaren, hat heute einen Termin bei der Survivor-Sprechstunde im Uniklinikum Tübingen. Survivor, das ist Englisch und bedeutet Überlebender oder Überlebende. Pia Seiler ist so eine Überlebende. Überlebt hat sie den Krebs. Mit 13 erkrankte sie an Leukämie. Heute, mit Mitte 20, gilt sie als geheilt. Doch die Angst vor dem Krebs sitzt tief bei der jungen Frau. Viele, mit denen sie darüber spricht, tun sich schwer, selbst Ärzte.
Sobald ich irgendeinem Arzt erzähle, dass ich früher eine Krebserkrankung hatte als Kind, sind die gleich. Es kommt immer dieser Reflex, ui, was mache ich jetzt? Was darf ich dir verschreiben? Was darf ich nicht tun? Und ich finde, es ist einfach sehr schwierig, zu einem Arzt zu gehen und eigentlich nur Unsicherheit auf der Gegenseite zu spüren. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern es gibt einfach sehr wenige in meinem Alter, die einfach sowas schon durchgemacht haben. Und es ist dann oft einfach auch so, dass die Ärzte einfach wenig Erfahrung haben mit sowas.
Jede Krebserkrankung hinterlässt tiefe Narben, körperliche und seelische. 10 Jahre nach der Genesung endet im Normalfall die reguläre Nachsorge. Ein emotionaler Einschnitt für viele Patienten. Bei einigen tauchen dann plötzlich unerklärliche Beschwerden und Ängste auf, erzählt Kinderonkologe Dr. Sebastian Michaelis.
Also oft sagen wir schon irgendwie ein bisschen Erschöpfung, nicht so belastbar im Alltag, auch im Vergleich zu Gleichaltrigen. Aber auch so Konzentrations-, Gedächtnis-, Schwierigkeiten, sage ich mal. Manchmal ist es schwierig, dass die im Berufsleben wirklich 100% ankommen. Manchmal Schmerzen, auch chronische Schmerzen.
Dass Krebs auch Jahre nach der Heilung noch Beschwerden verursachen kann, das vermuten die wenigsten, berichtet Psycho-Onkologe Thomas Bäumer.
Sehr häufig ist so, dass die Leute sagen, das ist doch schon so lange her, das kann ja damit gar nichts mehr zu tun haben. Die Eltern sind der Meinung und die Survivor sind der Meinung. Und dann ist es manchmal so, dass man auch 2 oder 3 Gespräche braucht, um das herauszuarbeiten, bis dann derjenige, der die Probleme hat, doch merkt, ja, es könnte was mit der Zeit der Krebserkrankung zu tun haben.
In Tübingen gibt es deshalb seit 2021 die Survivor-Sprechstunde, finanziert durch den Förderverein Krebskranker Kinder. Die Sprechstunde richtet sich an all die jungen Patienten, die auch lange nach dem Krebs mit Beschwerden kämpfen. Die Jüngsten sind hier erst 10 oder 11 Jahre alt, erzählt Thomas Bäumer. Sie erkranken im Kleinkindalter an Krebs und tragen die Erfahrungen von damals bis heute in sich.
Dass man als Kind Ängste erlebt hat, Verunsicherung, Aufregung der Eltern. Die Aufregung der Eltern ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum viele Dinge, die da passieren, so dramatisch erlebt werden und mitgenommen und erinnert werden, weil man sie als Kind schlecht verarbeiten kann.
50 bis 60 sogenannte Erstvorstellungen pro Jahr gibt es in der Sprechstunde. Manche suchen nur das Gespräch, andere haben ein starkes Bedürfnis nach regelmäßigen medizinischen Check-ups, so wie Pia Seiler.
Für mich war das ein ganz großes Bedürfnis, dass diese Nachsorge trotzdem weitergeht. Ist natürlich jeder auch ein bisschen anders, aber für mich selber ist es einfach wichtig, einmal im Jahr diesen Check zu haben. Und das macht mich einfach auch ruhig. Und dann kann ich dieses Jahr wieder durchgehen und weiß, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht. Und man möchte dann einfach die Absicherung so ein bisschen haben. Und das ist bei mir so ein ganz zentraler Punkt.
Pia Seiler studiert heute selbst Medizin. Die Sicherheit, die sie im Tübinger Krankenhaus gefunden hat, möchte sie irgendwann auch an andere Patienten weitergeben.
SWR2 aktuell um 6:45, Zeit für unsere 2-minütige Kolumne, in der es heute um die Frage geht, was Rettungsgassen im Stau mit KI zu tun haben könnten.
SWR 2, 2 Minuten mit Marie Gedin.
Künstliche Intelligenz. Seltsames Begriffspaar, finden Sie nicht auch? Haben Sie mal beobachtet, wie erwachsene Menschen versuchen, im Stau eine Rettungsgasse zu bilden? Da denkt man doch, Intelligenz ist ausschließlich künstlich, jede andere Vorkommensart absolut ausgeschlossen. Tatsächlich ist es noch nicht ganz so weit, aber die KI-Software ChatGPT verändert gerade ziemlich viel. Und wenn ich es richtig verstehe, suchen Hochschullehrer weltweit durchaus nach einer Art Rettungsgasse, weil ChatGPT generiert praktisch jede Art von Text und zwar ziemlich gut. Artikel, Aufsätze, Witze, Gedichte, gut, Gedichte und Witze sind jetzt offenbar nicht so das akute Problem. Aber das mit den ziemlich guten Aufsätzen, das macht Lehrern und Professorinnen Kopfzerbrechen. Plötzlich kriegen die massenweise tipptopp Hausarbeiten und Abschlussarbeiten pünktlich vorgesetzt und ahnen, das ist nicht von den Menschen mit den müden Augen, in denen sie seit Monaten montags und mittwochs vormittags vergeblich nach irgendeinem Flackern suchen. Und wir alle wissen, in den letzten Jahrhunderten hat es noch nie einen exponentiellen Anstieg menschlicher Intelligenz gegeben. Denken Sie an die Rettungsgasse. In Frankreich hat die Elite-Universität Sciences Po ChatGPT verboten. Woanders sollen Prüfungen jetzt wieder handschriftlich abgelegt werden. Das wird dann insofern interessant, weil es da ja dann erstmal noch eine Software braucht, um das dann zu entziffern. Aber gut, eins nach dem anderen. Ich stelle mir vor, wie all das bald im Bundestag beraten wird und bin ein bisschen wehmütig, weil Karl Theodor zu Guttenberg nicht mehr so richtig mitmischt. Er hätte vermutlich inzwischen mit Hilfe von ChatGPT Doktortitel im 2-stelligen Bereich erworben und wäre als Experte ausgesprochen. Hilfreich, wahrscheinlich im Ausschuss Bildung, Forschung und Technologie Folgenabschätzung. Diesen Ausschuss gibt es übrigens wirklich. Und die Debatte über ChatGPT im Plenum wird dann zur Sternstunde. Die FDP sagt, kein Verbot, das regelt der Markt. Und wenn handschriftliche Prüfungen, dann nur mit Montblanc-Füller. Die Linke fordert, jeder braucht erstmal ein eigenes Mäppchen vom Staat und WLAN für alle. Die SPD wirbt für ein gestaffeltes Verbot mit angemessenen Übergangsfristen inklusive Ausnahmeregelungen, die individuell zu prüfen sind. Und die Grünen sind an der Seite der SPD, aber nur, wenn das Papier für die schriftlichen Prüfungen recycelt ist. Und die Union bittet um Aufschub. Sie will in einer Reihe von Regionalkonferenzen ihren Mitgliedern erklären, was ChatGPT ist und dass das nichts mit Gendern zu tun hat. Die AfD ist hin und her gerissen. Etwas, das uns das Denken abnimmt, da gab's doch schon mal was, schon mal wen. Aber klar, Denkverbot, Mainstream-Medien, berichtet keiner drüber. Denn wir in den Medien berichten ja einfach nur immer und immer wieder, wie man eine Rettungsgasse bildet.
Und diese Glosse und unsere ganze Sendung, die können Sie auch nachhören auf swr2.de, in der ARD-Audiothek oder wo immer es Podcasts gibt. Und damit ist es jetzt schon 6:30. Ich bin Petra Waldvogel.